Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Einen schönen guten Abend, liebe Lora-Hörerinnen und Hörer. Günther Löffelmann und Wolfgang Göde begrüßen Sie zu einer weiteren Folge von Wissenschaft kontrovers. Das angekündigte Thema E-Mobilität und Corona-Abwrackprämie haben wir auf September verschoben. Heute Abend noch aktueller. Die Wissenschaft hinter Corona. Wissen wir jetzt wirklich mehr? Diese Sendung ist eine Doppelpremiere. Erstens nicht aus dem physischen LoRa-Studio, sondern virtuell. Günther Löffelmann in München und ich in Medellin, Kolumbien. Zweite Premiere. Wir sind erstmals gästefrei. Das heißt, wir beide werden pro und contra miteinander und untereinander debattieren. Genug der Vorrede, springen wir rein in unseren Pool. Lieber Günther, was ist Wissenschaft für dich?
Ja, jetzt wollen wir natürlich auch so ein bisschen generisch bleiben an dieser Stelle. Wissenschaft ist für mich eine Disziplin, die uns die Augen dafür öffnet, was die Welt im Inneren zusammenhält, die uns vielleicht auch begeistern kann, die Fortschritt ermöglicht, die aber ganz sicherlich nicht alle Fragen beantworten kann, die uns als Mensch beschäftigen, auch jetzt in dieser Corona-Krise.
Okay.
Ja, du, 1:1, ich gebe die Frage gleich an dich zurück. Wolfgang, was ist für dich?
Ich ergänze, die Wissenschaft ist für mich die bestmögliche Methode, objektive Methode, anders als Religion zum Beispiel, die Wirklichkeit zu erfassen, zu verstehen, zu interpolieren in die Zukunft. Da bin ich übereinstimmend. Aber das ist die Theorie. In der Praxis hat die Wissenschaft eine gesellschaftliche Dimension, eine politische Dimension, eine kommunikationspolitische, theoretische Dimension. Und da sehe ich große, große Defizite, sodass uns die Wissenschaft, das ist mein letzter Satz dazu, oft, glaube ich, mehr als uns lieb ist, auf die Füße fällt, weil wir noch keine richtige Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft gefunden haben.
Mhm. Punkt. Du hast jetzt mit den Defiziten aufgehört. Was ist denn aus deiner Sicht schlecht gelaufen im Zusammenhang mit der Corona-Krise? Wo hat die Wissenschaft da vielleicht versagt? Wo ist sie hinter den Erwartungen zurückgeblieben?
Ja. Ich höre ganz viel Verdruss in der Gesellschaft, und zwar überall auf der Welt, nicht nur in Deutschland, sondern aus meiner Sicht hier aus den Amerikas, aus Nord- und Südamerika. Ganz viel Verdruss, weil keiner mehr so richtig weiß, woran sie sind. Ich sprach mit meiner Frau Luz gestern am Essenstisch und ich sagte, wir haben die Sendung. Was denkst du denn? Sie sagte, ja, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Es wird mir alles zu viel. Ich möchte nichts mehr davon wissen. Ich fühle mich viel verwirrter als vorher. Ein paar Beispiele, die ich einfach sage, um das zu unterfüttern. In CNN, der US-Sender, war vorgestern eine Atmosphärenwissenschaftlerin, die sagte, über die Aerosole und die Verbreitung des Coronavirus über die Aerosole wissen wir verdammt wenig. Diese 2 Meter oder 5 Meter, das sind eigentlich, das ist jetzt meine Interpretation, erfundene Werte, Standardwerte. Wenn wir in geschlossenen Räumen sind, wenn jemand schwitzt und, dann hat er eine riesengroße Wolke. Also Unsicherheitsfaktor riesengroß. Über die Kinder, Kawasaki-Syndrom, von denen in New York also dem Epizentrum der Pandemie, etwa 200 Fälle aufgetaucht sind, wissen wir gar nichts eigentlich, außer Vermutungen.
Ja, wenn ich da mal einhaken darf, Wolfgang, du sprachst vom Verdruss, ne, der in deiner, in der Gesellschaft herrscht. Liegt denn das an der Wissenschaft? Kann man diesen Verdruss der Wissenschaft zum Vorwurf machen oder müssen wir nicht umgekehrt mal auch an der Gesellschaft ansetzen und fragen, ob die Gesellschaft nicht Erwartungen an die Wissenschaft hat, die völlig überzogen sind und die Wissenschaft zwangsweise nicht erfüllen kann? Weil eine Gesellschaft Gewissheiten haben möchte, weil sie ohne Gewissheiten nicht leben kann und von der Wissenschaft Antworten verlangt, die sie zumindest momentan noch nicht erbringen kann.
Ich lege es jetzt darauf an, dass ganz viele Wissenschaftler jetzt in die Luft springen. Wissenschaft ist für mich ein wenig kastriert. Warum? Wissenschaft schafft es nicht, die Ergebnisse, den gesellschaftlichen Impact so zu kommunizieren, dass wir alle hinreichend informiert sind. Und ich glaube auch diesmal nicht bei Corona. Ich gebe zwei Beispiele. Mein Referenzzentrum hier in Kolumbien ist das nördliche Washington. Da ist die Weltmacht, die auch ganz viel über Corona entscheidet. Und da gibt es einen gewissen Herrn Trump. Wenn ich mir anschaue, was der aus dieser Krise gemacht hat, wie er ganz aktuell ablehnt, eine Maske zu tragen, weil das nur für Weicheier ist, wie er sagt, dann stehe ich Kopf. Und wenn ich, und jetzt kommt der Punkt, wenn ich sehe, dass durch die US-amerikanische Wissenschaft und die Weltwissenschaft und die Presse kein Aufschrei der Empörung geht, nicht? Wenn ich sehe, dass sein Berater, ein Epidemiologe, Dr. Fauci, eine große Koryphäe, dabei steht, sich alle Kritik verbeißt, dann sage ich, verdammt nochmal, Wissenschaft, ihr seid kastriert, ihr steht gegen die Politik nicht auf, ihr lässt euch da einfach abfertigen von einem gewissen Mr. President. Und das ist mein letzter Punkt. Genau das haben wir zur Tschernobyl-Krise 1987 erlebt. Dass die Wissenschaft 1000 verschiedene Ergebnisse vorlegte, alle verwirrt waren und am Ende die völlig inkompetente Politik Entscheidungen gemacht hat. Das ist mein Punkt, warum ich sage, Wissenschaft ist super, ist toll, aber in der Kommunikation oft kastriert.
Du bringst hier natürlich mit dem Trump auch einen Sonderfall und erhebst ihn fast in den Rang von Allgemeingültigkeit. Ich würde nämlich schon sagen, dass hierzulande in Deutschland sehr viel kommuniziert worden ist. Ne? Wir haben Experten aus den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen, die mit der Corona-Krise befasst sind, wirklich täglich mehrmals in Talksendungen gehabt. Die Berichterstattung in den Zeitungen, die ist sehr breit angelegt. Wir haben täglich in der ARD eine Sondersendung, jeden Tag eine Sondersendung zur Lage in der Corona-Krise. Mhm. Also ein kommunikatives Defizit kann ich persönlich nicht.
Schafft es denn, hat es denn Orientierung geschafft? Sind die Leute denn klüger? Wissen die, woher es kommt? Ich sage nein. Wir wissen nicht, wo wir hingehen damit, was im Winter kommt. Wir wissen nicht, wenn ein Impfstoff kommt, wie er politisch ausgehandelt wird, wer davon profitiert. Ich meine, wir wissen kaum etwas, auch aus meiner Sicht aus Kolumbien. Und mein letzter Satz, wir haben ja etwas, was wir nennen Angstfrei News gelauncht, um Orientierung zu schaffen bei Menschen, die Ängsten haben. Und wenn ich sehe die Meldung täglich, was die einzelnen Bundesländer veranstalten, wie unterschiedlich in den Maßnahmen sind, dann glaube ich sogar noch verstärkt, dass die Desorientierung in Deutschland und daher vielleicht auch die Demonstration unter anderem der Rechten, die Corona-Maßnahmen herunterzureißen, daher glaube ich, dass die Desorientierung in Deutschland trotz bester Bemühungen ziemlich groß ist, obwohl du da bestimmt näher dran bist und am Drücker sitzt. Danke.
Das mit der Desorientierung, das ist sicherlich ein Punkt. Ich frage mich aber, ist es Aufgabe der Wissenschaft, an dieser Stelle für Klarheit zu sorgen? Du bringst ja auch immer wieder die Politik mit rein, die hier durchaus auch für Desorientierung sorgt, die für Fehlinformation sorgt. Und ich würde auch gerne mal den Blick auf das lenken, was der eigentliche Job der Wissenschaft ist. Wir haben hier erlebt, wie in Rekordzeit ein Krankheitserreger charakterisiert worden ist. Wir haben in Rekordzeit Tests entwickelt, die sicherlich auch noch ihre Schwächen haben. Dadurch hat sich die Wissenschaft aus meiner Sicht auch als systemrelevant präsentiert. Und wir werden vielleicht auch noch einen Innovationssprung erleben, dahingehend, dass die Erkenntnisse der Wissenschaft vielleicht in Rekordzeit in neue Impfstrategien münden. Also ich würde sagen, an dieser Stelle hat die Wissenschaft einen sehr guten Job gemacht. Ob die Kommunikation auch dazu gehört, mache ich mein Fragezeichen drüber, zum gewissen Grade sicherlich. Und wo ich aber definitiv nicht der Meinung bin, dass die Wissenschaft aufgefordert ist, die Konsequenzen aus ihrem Erkenntnisgewinn auch in, wie soll ich sagen, durchzusetzen. Da kommen noch andere Player rein, da kommt die Politik rein, da kommt aber auch die Gesellschaft rein. Und da müssen wir zu einem Konsens finden, was ist die Konsequenz daraus. Die Wissenschaft liefert für mich das Wissen und sie kann vielleicht auch Empfehlungen aussprechen. Welche der Empfehlungen wir da aber annehmen wollen, das ist nicht allein Sache der Wissenschaft.
Günther, ich stimme mit dir überein. Das klingt sehr ergebnisorientiert. Das klingt sehr erfolgreich, die Maßnahmen, die du aufgezählt hast. Wo würdest du denn möglicherweise Defizite der Wissenschaft sehen in dem derzeitigen Bild, was du gezeichnet hast?
Ja, also eins der Defizite ist tatsächlich das, dass sich die Wissenschaftler vor den Karren spannen haben lassen und sich sozusagen selbst auch aufgefordert fühlten, zu kommunizieren, was der Teufel hält. Ne? Sie haben sich quasi auch die Aufgabe, zum Teil zumindest zu eigen gemacht, Lösungen zu präsentieren, wo wir die Erkenntnisgrundlagen noch gar nicht haben. Wir haben ja auch diesen Disput der Wissenschaftler erlebt. Das ist wiederum ureigenste Sache der Wissenschaft zu diskutieren. Aber sie ist tatsächlich, die Wissenschaft ist von sich aus in eine Kommunikation eingetreten, die ich nicht gut finde. Ich fand diesen Wettbewerb der Podcasts, der Expertenpodcasts nicht gut. Ich fand es nicht gut, dass ein Herr Streeck bzw. sein Team unter tätiger Mithilfe der Politik eine PR-Agentur angeworben hat, um sehr vorläufige Ergebnisse einer Studie publik zu machen. Das ist natürlich eine Form von Kommunikation, die ich aber persönlich für nicht gelungen halte. Und welche Agentur das war, ist ja auch kein Geheimnis. Das ist die Agentur des ehemaligen Bild-Chefredakteurs, der sich natürlich sehr gut auskennt darin, wie man eine Kampagne lostritt. Über die wissenschaftliche Kompetenz, da glaube ich, da kann man Zweifel anmelden.
Das wäre ja die nächste Frage, wie die Wissenschaft sich dazu stellt, über die ganzen, sag ich mal, Schmutzkampagnen, die eher schrillen Medien über Wissenschaft, wissenschaftliche Ergebnisse und wie es weitergeht, angezettelt haben und damit zur weiteren Desorientierung beitragen. Aber auch hier sehe ich eine Verantwortung der Wissenschaft, die Gespräche, die so aus dem Rahmen geraten, wieder zu erden, zurückzuführen zum Sinn und zum Wesen der Wissenschaft. Und auch möglicherweise ist das bisher hier über 10.000 Kilometer nicht angekommen. Vielleicht übersehe ich da Sachen, aber ich glaube, das ist bisher nicht gelungen. Warum? weil Wissenschaft genauso wie Kommunikation und Presse einen kommerziellen Faktor haben. Es geht immer um Verkaufe. Es geht bei der Presse um Verkaufe, es geht bei der Wissenschaft, siehe Drittmittelforschung und die immer besser ausgestatteten PR-Agenturen, PR-Bereiche von Instituten. Es geht um Verkaufe. Wer ist der Erste, wer ist der Beste, wer kann am besten Geld absahnen?
Gut, dann machen wir an dieser Stelle jetzt erstmal eine kleine Musikpause. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter mit Wissenschaft kontrovers und unserer Frage, was die Wissenschaft zu leisten hat im Zusammenhang mit der Corona-Krise.
LoRa München, das freie Radio,
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf der UKW-Frequenz 92,4 und fast rund um die Uhr auf DAB+. Und Vollzeit im Internet.
Ja, jetzt nach der Musikpause geht's weiter mit unserer Kontroverse, vielleicht auch Streitgespräch zwischen Günter Löffelmann und Wolfgang Goede, Moderatoren bei Radio LoRa in der Sendung Wissenschaft kontrovers. Günter, du vertrittst, meine ich, das durchaus legitime, berechtigte Bild der Wissenschaft als das eines Art Neutrums, das in sich, in den Studierzimmern und Laboratorien, dem Gesetzen im Innersten der Welt nachgeht, was spannend ist, was uns in den letzten 300 Jahren unglaublich weitergebracht hat. Unsere ganze Zivilisation ist ein Ergebnis dieser Suche nach Wahrheit im innersten Kern. Gleichwohl, Wissenschaft hat auch eine Ethik. Das ist in den vergangenen 10 Jahren auf allen größeren Wissenschaftskonferenzen der Tenor gewesen, in allen Teilen der Welt. Die Ethik der Wissenschaft. Eben nicht nur die Ethik, Wahrheit zu finden, sondern auch, wie gesellschaftsfähig ist diese Wahrheit. Nicht? Ein Beispiel nach der Entwicklung der Atombombe.
Das muss ja die Gesellschaft beantworten, nicht die Wissenschaft.
Ja, du hast recht. Nur das abschließende Beispiel. Nach der Entwicklung der Atombombe und den ersten Abwürfen über Japan haben sich die Wissenschaftler, die Physiker zusammengetan und haben gesagt, nein, so geht's eigentlich nicht. Ein Massenvernichtungsmittel ungeahnter Wirkung. Das ist uns nicht vorgeschwebt, als wir so etwas entwickelt haben, die Kernspaltung. Und haben eine weltweite Entwicklung, ich bin nicht darauf vorbereitet, ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber auch in Deutschland sind die sehr aktiv und haben jährlich Konferenzen, wo sie sagen, die Ethik der Wissenschaft für die Zukunft der Wissenschaft im Zusammenklang mit der Gesellschaft, Politik ist eine ganz, ganz wichtige. Und da ist dieser Knoten gerissen, glaube ich. Vorher war es richtig. Wissenschaft war isoliert, in sich abgeschlossen. Aber seit der Atombombe ist dies eigentlich nicht mehr so richtig der Fall. Und wenn du willst, Tschernobyl war eine weitere Fernwirkung, Kernspaltung und ein Unglück. Und wer war dafür verantwortlich? Wer konnte richtig reagieren? Was waren die Folgen? Ein großes, kann man überall an allen Archiven der Welt nachlesen, ein riesengroßes Chaos über Monate in Deutschland für die damals zu jung waren oder noch nicht gelebt haben.
Ich verstehe, dass du die Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm rausholen willst. Aber was wäre jetzt die Ethik im Zusammenhang mit der Corona-Krise?
Vielleicht das Eingeständnis von Wissenschaftlern, dass bei all diesen tollen Erfolgen, die es ja nun wirklich gibt, die Kenntnis darüber, wie es weitergeht, wo es herkommt, dass die nicht so groß sind, dass wir uns da keine Illusionen bitte machen mögen. Damit aber auch wiederum der andere Punkt, den Ball uns zu spielen. Du, jeder ist verantwortlich mit ganz einfachen Maßnahmen. Autoisolation, Mundschutz, Hygiene, Hände waschen und. Ne? Mittel, die seit 500 Jahren adäquat sind. So hat sich Newton während der englischen Pest zurückgezogen, Shakespeare. Und sie haben in dieser Quarantäne Meisterwerke geleistet. Na, also keine vertane Zeit. Also vielleicht eine Ehrlichkeit, dass wir bei allen Bemühungen nicht viel wissen.
Ich finde, dass diese Ehrlichkeit durchaus transparent war, dass die vorhanden war. Und mir kommt gerade der Spruch in den Sinn, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Die Gesellschaft soll ihre Aufgabe wahrnehmen, die Wissenschaft soll ihre Aufgabe wahrnehmen. Dass wir da einen Grenzbereich brauchen, an dem die beiden aneinanderstoßen, das ist mir schon klar. Aber es ist, wenn es zum Teil deutlich ausgesprochen worden, wir wissen noch zu wenig über den Erreger, wir wissen nicht, wie er sich verhält. Wir wissen auch nicht, wie wir ihn wirklich gut bekämpfen sollen. Die ganzen therapeutischen Maßnahmen, das war ja alles nur symptomatisch. Ne? Man hatte ja, man hat bislang wirklich kein Gegenmittel in der Hand. Ne? Ja. Also dieses Nichtwissen, das war für mich sehr greifbar, zum Teil offen ausgesprochen, zum Teil auch an der Widersprüchlichkeit der Aussagen, an dem Zurückrudern, an dem sich Korrigieren abzulesen. Aber das ist doch Wissenschaft. Die Diskussion, der Zweifel, das Eingestehen des noch nicht alles beantworten können. Ich sehe die Gesellschaft, ich sehe die Politik in der Verantwortung, da was draus zu machen. Da finde ich, ist einiges schiefgelaufen.
Günther, bin ich d'accord? Aber ich denke mal ein bisschen weiter. Seuchen begleiten uns seit 4000 Jahren. Sie kommen und gehen, zum Teil mit unglaublich tragischen Folgen. Wie wir alle wissen, müssen wir nicht rekapitulieren. In diesem Jahrhundert, in 20 Jahren, hatten wir 20 Seuchen. Etliche mit dem Coronavirus verbunden. Alle aus China stammend eigentlich. Alle, weil wir Glück hatten wahrscheinlich, im Anfangsstadium oder im Mittelstadium niedergeschlagen. Wir wussten, dass Seuchen wiederkommen. Wir wissen auch, womit sie zu tun haben, eben mit dem Verzehr von wilden Tieren zum Teil. Nee? Wer weiß besser darüber Bescheid als die Wissenschaftler? Doch wohl nicht unbedingt die Politiker und schon noch weniger die Gesellschaft. Und noch weniger unsere Kommunikationsmedien, wenn sie kommerzgetrieben sind und von Skandal zu Skandal hechten. So, hier sind wir wieder bei der Aufgabe der Wissenschaft, die am nächsten sind an diesen Seuchen dran. Die wissen, dass sie wiederkommen. Sie wurde vorausgesagt von verschiedenen kompetenten Menschen in den letzten Jahren. Und hier, wie die Lemminge, wie die Blinden, stolpern wir in diesen Abgrund, ohne dass in vielen Ländern, ich beziehe mich nicht auf Deutschland, in der Auslandspresse heißt es, Deutschland hat Glück gehabt. So, nein, ob das wissenschaftlich ist, weiß ich nicht. Deutschland hat sich erstmal gerettet. Wir wissen nicht über die Second Peaks, die zweiten Wellen. Wir wissen nicht über die Aufstände. Die US-amerikanischen Städte brennen. Warum? Weil die Schwarzen, die Braunen, die Verlierer der Corona-Krise sind, unter anderem, was sich in Polizeibrutalität niederschlägt. Lynchen, öffentliches Lynchen von nicht wünschenswerten Menschen. So, ich führe zurück. Wenn es nicht die Wissenschaft ist, die am Drücker ist und weiß, dass Seuchen wiederkehren, die Voraussetzung schafft, dass wir vorbereitet sind, mit Schutzmaßnahmen etc. pp. Wer soll es sonst machen? Gut, wir Wissenschaftsjournalisten vielleicht. Aber wird an solche Artikel bezahlt in einer nicht solchen Zeit, wenn ich beim Spiegel anklopfe oder beim Blatt von Hintertupfingen und sage, ich habe hier was Tolles über neue Seuchen, das müssen wir unbedingt bringen, weil sie in 2 Jahren vielleicht wiederkehren?
Wo möchtest du hin, Wolfgang? Du sprachst davon, wer soll's machen? Du hast das selbst gesagt, es wurde ja darauf hingewiesen, dass das nicht die erste Pandemie ist und nicht die letzte sein wird. Wir haben ja in gewisser Regelmäßigkeit jetzt Seuchen erlebt. Die hatten halt kein globales Ausmaß erreicht. Die haben dann nicht an unsere Pforten geklopft und deswegen war es uns wurscht. Deswegen, es ist aber eine Entscheidung, ob uns das wurscht ist oder nicht, die fällen nicht die Wissenschaftler, sondern die fällen wir als Gesellschaft. Dass wir nicht vorgesagt haben, dass wir auch im reichen Deutschland in eine Situation gekommen sind, wo uns die Zahl der Schutzmasken nicht ausreicht, das ist nicht Schuld der Wissenschaftler. Das ist unsere gesellschaftspolitische Leistung. Wofür wollen wir Vorsorge betreiben oder nicht?
Ja, du hast recht. Aber du bist vielleicht einen Schritt voraus. Das setzt die aufgeklärte Gesellschaft voraus, ne? Dass die Gesellschaft ebenso autark ist, nicht abhängt vom Tropf der Politik, dass es eine starke Zivilgesellschaft gibt, die Krach macht, wenn Krach gemacht werden muss. Ich sehe nicht, dass wir in einer aufgeklärten Gesellschaft leben, sondern Menschen, die eher von Tag zu Tag sich irgendwie durchwursteln. Üben wir drüben, überall auf der Welt.
Ich glaube, an dem Punkt sollte man nochmal dranbleiben. Jetzt machen wir erst nochmal eine kurze Musikpause. Gleich geht's weiter.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Und willkommen zurück bei Wissenschaft kontrovers und unserer heutigen Diskussion zwischen Wolfgang Goede und mir, welchen Beitrag die Wissenschaft und aus meiner Sicht auch die Gesellschaft zur Bewältigung der Corona-Krise leisten sollte. Wolfgang, ich würde meine provokative These gerne in den Raum werfen. Was wir dieser Woche erlebt haben, diesen Schlagabtausch zwischen dem Virologen Christian Drosten und der Bild-Zeitung, ob das nicht auch ein bisschen symptomatisch ist für das, was die Gesellschaft erwartet, nämlich felsenfeste Erkenntnisse, an denen nicht gerüttelt werden kann oder darf, die zu klaren, eindeutigen politischen Handlungsempfehlungen führen muss und das natürlich im Stile der Bild-Zeitung. Ist die Bild-Zeitung in dem Zusammenhang, wie soll ich sagen, so ja, stilbildend für das, was eigentlich in der Gesellschaft ohnehin gärt?
Ja, ich habe das auch dank deines Hinweises von hier aus verfolgt, diese Kontroverse. Und was fällt mir dazu ein? Brot und Spiele. Eigentlich sind wir in 2000 Jahren gesellschaftlich nicht so viel weiter gereift und gereist. Was die Menschen mögen, und das bedienen die Medien zum großen Teil, ob es nun Talkshows sind, wo die Menschen abgewatscht werden, ob es Bildzeitung ist, ob es auf höherem Niveau ist, Cicero und was es sonst alles an sogenannten intellektuellen Zeitungen gibt. Sie liefern eine Schlacht, eine physische oder intellektuelle Schlacht mit Helden und Antihelden. Ja? Und so auch in dieser Bild-Drosten-Kontroverse, glaube ich. Die Leute sitzen da vor Feixen und sagen, super, endlich mal ein richtiger Konflikt. Richtig, da fetzt es. Aber mit dem Risiko, dass das Thema völlig zerredet wird, dass alle, wir hatten vorher das Stichwort orientierungslos, noch orientierungsloser sind, dass die Politik sich noch weniger daran gehalten fühlt, Entscheidungen zu treffen, die in die richtige Richtung gehen, dass Wissenschaftler noch frustrierter sind, wenn sie sich aus ihren Stuben rauswagen. Also eigentlich eine Bombe, die in alle Richtungen explodiert und ganz viel Kollateralschaden hinterlässt.
Jetzt müssen wir aber aufpassen. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht arg resignativ werden hier. Ne?
Ja. Ausweg daraus ist ja Reform an Haupt und Gliedern, sagte man früher mal, habe ich im Geschichtsunterricht gelernt. Ne? Aufgeklärte Gesellschaft, aufgeklärte Individuen, eine Politik, die weniger Politik macht, mehr Entscheidungen, eine Presse, die mehr berichtet, das was ist, statt Schaukampfplätze zu inszenieren, Wissenschaftler, die mehr nach außen kommunizieren. Das reicht ja schon eigentlich, ne? Wenn man das zusammenpackte als ein Reformpaket, wäre man, glaube ich, ein Stück weiter. Wie es machbar ist, weiß ich nicht, in einer Gesellschaft, die kommerziell getrieben wird, wo es bisher immer mehr mit dem Superkapitalismus und Turbokapitalismus darum ging, Ressourcen auszubeuten, Stimmungen zu machen, Sachen zu verkaufen, Konsumgüter mit den uns allen bekannten Lasten. Das wäre jetzt der Punkt, mit der Corona-Krise diesen Zyklus, diese Spirale zu brechen.
Die Kommerzialisierung, das ist ja vielleicht auch was, was man zumindest in Teilen der Wissenschaft durchaus auch vorwerfen kann, dass die Nähe zum Business, also in meiner Wahrnehmung zumindest, größer geworden ist. Ne? Es gibt ja keine Universität mehr, die nicht irgendwelche Spin-off-Unternehmen hat, die nicht irgendwelche Unternehmen ausgliedert, was auf der einen Seite ja auch wünschenswert ist, dass nämlich Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung möglichst schnell im Sinne einer translationalen Forschung in Anwendung überführt werden. Auf der anderen Seite weckt das wahrscheinlich auch gewisse Begehrlichkeiten. Das haben wir ja auch gesehen. Der lange Arm von Herrn Trump reichte ja bis nach Tübingen zur Firma CureVac, die er da kaufen wollte. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wo ich sage, da bewegt sich die Wissenschaft auf ein Feld, das vielleicht auch nicht ihr angestammtes Feld ist, genauso wie die Kommunikation.
Was wirklich spannend ist, was wir nur kurz angesprochen hatten, und du bist da vielleicht näher dran als andere, als Biologe, was passiert, wenn wir diesen heiß ersehnten, von Trump für dieses Jahr noch versprochenen, von Wissenschaftlern eher abgewiegelten, 2021, 2022 verschobenen Erwartungshorizont, was passiert, wenn der Impfstoff da ist? Wer kommerzialisiert ihn? Welche Rolle spielt die Wissenschaft dahinter? Sagt die Wissenschaft, naja, super, wir haben es geschafft, nach uns die Sintflut. Wer kriegt den? Afrika? Ich glaube nicht. Das wird ein politischer Kampf zwischen Europa, China und den USA. Nicht? Catch as catch can. Mit politischen Maßnahmen. Auch hier wird die Wissenschaft möglicherweise wieder ganz kleinlaut den Schwanz einziehen und sagen, ist ja nicht unser Business. Wir haben ja alles gemacht, was in unseren Kräften stand. Ne? Das ist, was uns bevorsteht, dieses Schauspiel der Verteilung eines solchen Impfstoffes und mit welchen Interessen.
Auch da bin ich der Meinung, die Antwort auf die Frage, wie ein Impfstoff verteilt wird, wie er bepreist wird, wie er produziert wird und wo er produziert wird, das ist eine politische Frage letztlich.
Aber nicht nur politische, nachdem wir wissen, wie kurzatmig Politik ist. Maximal 4 Jahre Sicht. Wir wissen aus Deutschland, unsere Frau Bundeskanzlerin, die ja, weil sie wenig gesagt hat, Geduld angemahnt hat, in ihren Umfrageergebnissen durch die Decke gegangen ist, alle Leute in der Welt staunen. Mann, habt ihr eine tolle Bundeskanzlerin. Aber mein Gott, für mich ein nach wie vor passives Bild. Eine Frau, eine Staatsspitze, die nicht unbedingt Politik formt, weder vorher noch jetzt. Und wer immer die Staatsspitze ist, hoffentlich später in den turbulenten Post-Corona-Zeiten, auf die wir uns wirklich gefasst machen müssen, wo die Großmächte bereits mit den Säbeln rasseln, wie wir ja alle hören. Ne? Verteilungskämpfe. Also ich wünsche mir da eine starke politische Macht, demokratisch, wenn es geht. Keine Rechtsradikale, um Gottes Willen. Keine Verschwörungstheorien. Aber ob es eine Frau ist oder ein Mann, jemand, der die Eier in den Hosen hat und nicht nochmal kastriert dasteht und abwartet. Das ist leider den Zustand, an dem wir uns in Europa mit der Krise in der EU leider allzu lange bereits geduldet haben.
Wolfgang, du hast jetzt gerade noch ein Stichwort in die Runde geworfen, Post-Corona-Zeiten. Ich denke, dem sollten wir uns nach unserer letzten Musikpause in dieser Sendung nochmal widmen. Gleich geht's weiter.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder mit der letzten Gesprächsrunde in dieser Sendung. Post-Corona-Zeit, Wolfgang, du hast es in die Runde geworfen. Wofür bietet Corona eine Chance? Für welche Veränderungen macht sie uns vielleicht fit?
Das ist natürlich das altgriechische Wort Katharsis, was du ansprichst, nicht? Dass in jeder Tragödie, in jeder Katastrophe ist die Chance, ist die Hoffnung. Und da haben wir ja, unsere ganze Zivilisation ist voll von Beispielen. Jede Seuche hat eigentlich eine neue Zeit wissenschaftlicher Erkenntnis, gesundheitlichen Fortschritts hervorgebracht seit dem Mittelalter. Jeder Krieg, Zweiter Weltkrieg, hat eine völlig neue Weltordnung hervorgebracht. Das heißt, die Chance, wenn wir sie dann als Chance begreifen, mit allem Leiden, was dazugehört, mit allen auch Opfern, die wir bringen müssen, die Corona-Zeitkrise, die Pandemie, ist die Chance auf eine Neuorientierung der Welt. Bessere Gesundheitsfürsorge, weniger kurzfristiges Denken, kein Verdrängen der Probleme, wie eben, dass wir in einer Weltbevölkerung, die auf 10 Milliarden zugeht, natürlich viel mehr gefährdet sind als früher, mit Seuchen jeder Art. Nicht? Dass uns das mehr ins Bewusstsein steigt und wir mehr Vorsorge treiben, auch die von dir erwähnte Kommerzialisierung der Wissenschaft zurückfahren. Gerne soll die Wissenschaft weiterhin in der Studierstube bleiben, wenig kommunizieren, aber redlich forschen, nicht irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen folgend.
Es soll ja auch Winston Churchill schon gesagt haben, never let a good crisis go to waste. Ne? Wie können wir sie nutzen? Ne? Hast du das Gefühl, auch in deinem persönlichen Umfeld, dass die Menschen anders drauf sind, dass sie sich vornehmen, aus dieser Phase, die wir jetzt durchleben, anders herausgehen, dass sie sich andere Ziele setzen, dass sie vielleicht an ihren bisherigen Wertvorstellungen rütteln? Oder ist es nicht vielmehr so, dass sie weitermachen, wo sie Mitte März in unserem Fall aufgehört haben, vielleicht sogar mit dem Ehrgeiz, das nachzuholen, was sie jetzt die letzten 2, dann vielleicht 3 Monate verpasst haben?
Ja. Also wer ist der Mensch, nicht, von dem wir sprechen? Es ist natürlich ein Konglomerat. Wenn ich der veröffentlichten Meinung folge, ich hatte Cicero erwähnt, eigentlich eine interessante Zeitschrift, konservativ, warum nicht? Die sagen, es geht so weiter wie bisher. Einen Paradigmenwechsel wird es nicht geben. Warum? Gar keinen Anlass dazu. Es wird sogar beschleunigt weitergehen. Eine super Digitalisierung, Homeoffice hoch 3. Und ein super Turbokapitalismus, weil alles jetzt wieder nachgeholt werden muss.
So. Das sagt Cicero.
Cicero. Mhm, okay. Wenn ich den Liberalen zuhöre, zum Beispiel, keine Ahnung, die ganzen Veröffentlichungen im Münchner Ökom Verlag, dann kommt jetzt die Zäsur, kommt jetzt der Schnitt. Jetzt werden wir endlich nachhaltig. Jetzt reißen wir das Steuer rum. Mit welcher politischen Macht? Ich weiß es nicht. Was ich annehme ist, das ist defätistisch vielleicht, aber das alles irgendwie, wenn wir wirklich nicht in die riesengroße Krise kommen, jetzt im Herbst oder mit den ganzen neuen Peaks, die entstehen durch soziale Verarmung, wirtschaftliche Verarmung, dass der Mensch lethargisch ist, phlegmatisch und dass wir versuchen, so weiterzumachen wie bisher. Wäre meine Einschätzung, obwohl ich das sehr bedauern würde. Ich persönlich fühle mich in einem Hype. Ich finde das toll, was wir erleben, weil das endlich der Neuanfang sein könnte, wo man die Stangen, wo man neu ansetzen könnte, umschichten könnte. Also ich bin hoffnungsvoll, aber realistisch gesehen glaube ich an nicht so viel Erneuerungspotenzial. Wie sieht's bei dir aus? Wie siehst du das, Günther?
Ja, mich hat unser Gespräch jetzt deprimiert sozusagen. Ne? Wir haben über weite Strecken über das gesprochen, was nicht funktioniert hat. Bei mir ist persönlich auch der Wunsch da, aus dieser Krise was zu machen. Ich kann mein persönliches Verhalten irgendwie ändern. Ich kann auch meine Einstellungen ändern. Nur was bedeutet das Ganze? Das, was ich tue, hat es eine übergeordnete Bedeutung. Ich sehe mich jetzt nicht als Greta Thunberg, der da eine Bewegung lostreten wird. Vielleicht auch noch eine Frage am Rande. Was wird mit Fridays for Future passieren? Ja, kräht jetzt kein Hahn mehr danach, was klimaverträgliches Handeln angeht, kommt die Klimabewegung unter die Räder einer Bewegung, einer Aufholbewegung infolge der Corona-Krise. Ja, eine wirtschaftliche Aufholbewegung, wo wir erst recht alles dem Konsum der wirtschaftlichen Genesung sozusagen unterordnen. Ich denke, dass das, vielleicht sehen wir uns das da durchaus ähnlich, dass diese Situation, die wir gerade erleben, eine Chance bietet. Ich fürchte nur, dass wir sie nicht nutzen werden oder in einem Rahmen nutzen, der letzten Endes global gesehen völlig unbedeutend bleibt. Der Punkt ist ja der, es ist ja ein Wunsch nach Veränderung da. Man hätte gerne eine Veränderung, das stelle ich bei vielen anderen Leuten auch fest. Ich stelle aber auch eine große Ratlosigkeit fest, wie diese Veränderung denn eigentlich bewerkstelligt werden könnte. Was sind denn die Stellschrauben, an denen wir drehen können, solange die Agenda vorgegeben wird von ein paar, sagen wir, Wahnsinnigen wie Trump auf der einen Seite und auf der anderen Seite von irgendwelchen Spin-Doktoren wie diese PR-Agentur, von der ich auch gesprochen habe, wenn wir es zu tun haben mit Meinungsäußerungen in den sozialen Medien, die einfach nicht mehr auf einem Konsens beruhen. Mit dem Konsens meine ich, dass man sich auf so eine faktische Ebene begibt, die Fakten beleuchtet und dann einigermaßen ideologiefrei die Dinge diskutiert und zwar auch noch, jetzt noch eins obendrauf, wertschätzend die Dinge diskutiert. Und nicht permanent mit dem aufgeklappten Messer in der Tasche, dass man dann bei jeder Gelegenheit dem anderen reinrammt. Ja, mir fehlt der Optimismus an dieser Stelle.
Ja. Und die Evolution gibt ja keinen, also allein das evolutionäre Gesetz, dass die ganze Menschheitsgeschichte eigentlich ein Weg bisher, kann man wohl so sagen, nach oben gewesen ist. Ne? Dass es uns gut geht insgesamt. Ne? Ja.
Wir haben es uns in diesem Gutgehen auch sehr bequem gemacht und ich glaube, dass wir... Okay. Vielleicht hast du da jetzt gerade in Kolumbien nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Ich glaube einfach, dass wir in Deutschland auf einer Insel der Seligen leben, wo wir uns Gedanken darüber machen können, warum das jetzt, wann jetzt der Mediamarkt endlich wieder aufmacht, damit man seinen Bedarf an Unterhaltungselektronik wieder decken kann. Und wir erleben ja auch so selbstverständlich, wie das sein mag, wie sehr die Politik jetzt auch wieder getrieben wird von dem Wunsch, die Grenzen zu öffnen, damit wir schnell wieder in den nächsten Urlaub fahren können. Jeder so urlaubsbedürftig ist, endlich wieder raus will. Also sowas wie eine Bescheidenheit, ein sich begnügen, auch in der Armut üppig leben können. Diese Fähigkeit, die ist uns völlig abhanden gekommen und deswegen kann ich nicht sehen, dass die Evolution uns immer weiter nach oben gebracht hat.
Mir zuckte gerade ein spannender Gedanke durch den Kopf, nachdem du über Klimakrise gesprochen hast. Und hier in Kolumbien erleben wir sie vielleicht noch direkter als hier in Deutschland. Hier steht alles auf Wasserkraft. Und wir hatten in den letzten Jahren wenig Regen. Die Reservoire, die Talsperren, haben ein historisches Tief. Zur Corona-Krise steht möglicherweise ein Blackout an. Das wäre katastrophal, ohne mit wenig Wasser, ohne Energie. Wenn ich Lobbyist wäre der Nuklearwirtschaft, ich würde die Zeit nutzen, mit allen Kanonen auf die Grünen schießen und sagen, jetzt Nuklearkraft, überall auf der Welt, weil klimafreundlich, das haben wir schon längere Zeit gehört, auch in Deutschland und Europa, viele Grünen liebäugeln sogar damit mit dem Thema. Und gerade hier in Südamerika, ich meine, prädestiniert für Solarkraft, aber hinterherhinkend. Es gibt vielleicht ein paar Solarpaneelen auf den Dächern, obwohl man ganze Welt mit dem Strom aus Südamerika Solarstrom besorgen könnte. Wasserkraft ist infolge von der Klimakrise ein Problem. Also auch hier, Südamerika, überziehen mit Nuklearkraftwerken für die Energie der Zukunft. Das geht mir durch den Kopf, was möglicherweise nicht nur ich, sondern viele andere denken. Nicht? Das heißt, wir müssen gewappnet sein. Wir müssen mit allen unseren Kanonen auch dagegen schießen und möglicherweise unsere liebgewonnenen Vorstellungen von der Zukunft auch über den Haufen werfen und anpassen. So liberal und nachhaltig und intellektuell, wie wir sein mögen für die Zukunft. Also auch Selbstzweifel haben.
Ja, ich sehe schon, die Technologie soll es richten, die soll uns fit machen für die Zukunft. Hoffen wir, dass das so ist. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Verantwortlich waren Wolfgang Göde und Günter Löffelmann. Herzlichen Dank auch an die Technik, die Günter Bauer in bewährter Manier bewältigt hat. Ja, und wenn Sie wieder reinhören möchten, unsere nächste Sendung ist am Donnerstag, den 3. September um 20 Uhr und dann widmen wir uns tatsächlich der Elektromobilität. Versprochen ist versprochen. Wir wünschen noch einen schönen Abend.